Wir wollen unsere Bibeln aufschlagen, Offenbarung Kapitel 15. Offenbarung Kapitel 15 und ich lese uns alle 8 Verse aus diesem Kapitel. Und heute wollen wir vielleicht nur die ersten 2 Verse uns anschauen. Oder nur, wir werden nur oberflächlich etwas sagen können. Oh, danke schön, Hugo. Und am nächsten Sonntag wollen wir dann mehr dazu sagen, was wir in diesem sehr interessanten Kapitel vorfinden. Okay, ich lese aber mit uns zunächst einmal den Text und wenn ihr eure Bibeln aufgeschlagen habt, dann lest doch bitte mit. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, schreibt der Apostel Johannes. Das war groß und wundersam. Siehe, 7 Engel, die hatten die letzten 7 Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Und ich sah, wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt und die den Sieg behalten hatten über das Tier und über sein Bild und über sein Mahlzeichen und über die Zahl seines Namens, wir erinnern uns an Kapitel 13, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes und sangen das Lied Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sprachen, groß und wundersam sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, denn deinen Namen und deinen Namen preisen? Denn du allein bist heilig, denn alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Urteile sind offenbar geworden. Und danach sah ich und siehe, da wurde aufgetan der Tempel der Hütte des Zeugnisses im Himmel. Und aus dem Tempel kamen die 7 Engel, die 7 Plagen hatten, angetan mit reiner, heller Leinwand und gegürtet um die Brust mit goldenen Gürteln. Und eins der 4 Tiere gab den sieben Engeln 7 goldene Schalen, voll des Zornes Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel wurde voll Rauch und von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft. Und niemand konnte in den Tempel gehen, bis die 7 Plagen der 7 Engel vollendet waren. Wir verneigen uns zum Gebet, ja. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, auch das, was wir eben gelesen haben, ist dein Wort, in besonderer Weise an uns Menschen, die zu dir gehören. Und auch heute beugen wir uns unter dein Wort und wir beten darum, dass du durch den Heiligen Geist uns dieses Wort aufschließt und uns aus dem Reichtum deiner Gnade in deinem Wort dann auch segnest. Anbetung sei dir. Amen. Amen. Eben habe ich gemerkt, wie schlecht doch meine Augen sind, ja. Manche Buchstaben sind hier verschwommen. Vielleicht muss ich doch mal zum Augenarzt laufen. Heieieiei. Wie auch immer. Ihr Lieben, das, was wir hier gemeinsam gelesen haben in diesen 8 Versen, ist so etwas wie ein Vorwort. Ein Vorwort zu dem, was dann ab Vers 16 Kapitel 16 stattfinden wird, wenn die Schalengerichte Gottes dann hereinbrechen. Ja. Aber wir wissen, dass auch ein Vorwort in einem Buch kann interessant sein und wichtig sein. Und auch in der Heiligen Schrift ist es so, auch dieses Vorwort ist mit Sicherheit sehr, sehr wichtig für uns als Leser. Und auf ein besonderes Wort in diesem Vorwort wurde ich aufmerksam gemacht. Es ist das Wort Zeichen. Schaut einmal in Vers 1. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel. Und von diesem Zeichen wird gesagt, dass es groß und wunderbar oder wundersam ist. Und das ist schon seltsam. Das ist schon seltsam. Wir fragen uns, wir lesen den Text und denken, hä? Was ist das Zeichen? Ja, warum ist das wundersam? Warum ist das groß? Vielleicht habt ihr es erkannt, was das Zeichen ist, aber für mich war es so gewesen, das waren meine Fragen. Ja, wo ist hier ein Zeichen uns gegeben und wieso ist es wundersam und groß? Das ist das erste Mal, wo es in dieser Weise das so auch gesagt wird. Ja, das letzte Mal, wo eine ähnliche Aussage gemacht worden ist in der Offenbarung, in dem Offenbarungsbericht, war Offenbarung 12, Vers 1. Schlagt bitte auf, Offenbarung 12, Vers 1. Fast genau die gleichen Worte. Dort schreibt der Apostel Johannes, ein großes Zeichen erschien im Himmel. Ein großes Zeichen erschien im Himmel. Und als mir das bewusst wurde, dass hier dasselbe Wort gebraucht wird, ich habe nachgeguckt, dasselbe Wort Semaion wird gebraucht, dann wusste ich, dass hier etwas sehr, sehr Wichtiges passiert, dass hier ein sehr großes und wundersames Zeichen weitergegeben wird und es geht darum, für uns als Leser dieses Zeichen oder dieses Zeichen zu erklären. Es ist interessant im Zusammenhang dieses Wortes Semaion. Das ist das griechische Wort für Zeichen. Es wird in dieser Form siebenmal in der Offenbarung gebraucht. Das fällt uns immer wieder auf, dass die Zahl sieben sehr oft in der Offenbarung vorkommt. Und deshalb verwundert es uns eigentlich nicht, dass auch dieses Wort Zeichen siebenmal in der Offenbarung in dieser Weise dann auch erscheint. Und nicht nur das, ja? Uns wird schon ganz am Anfang der Offenbarung oder des Offenbarungsberichtes doch etwas sehr, sehr Wichtiges mitgeteilt, damit wir als Leser es nicht verpassen. So, schlagt bitte auf, Offenbarung 1, Vers 1. Ein sehr, sehr wichtiger Vers für uns. Und ich lese diesen Vers zunächst einmal aus der Luther-Übersetzung. Schaut einmal, was bei euch steht, wie es bei euch steht. Und dann lese ich diesen Vers aus der King James Übersetzung und schaut einmal, ob ihr den Unterschied merkt. Ja? Okay, ich lese zunächst einmal aus der Luther Übersetzung. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen. So, wem soll die Offenbarung gezeigt werden? Wem soll sie offengelegt werden? Wer soll sie verstehen? Es sind die Knechte Jesu. Ja? So, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben, für uns ist die Offenbarung dann auch gedacht. Zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat es kundgetan und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes. Hier wird wieder das Wort Semaion gebraucht, aber in der Deutschen wird das nicht in dieser Weise übersetzt, wie es übersetzt werden soll. Und deshalb lese ich aus der King James Übersetzung, die richtigerweise übersetzt, es steht geschrieben, und das ist der zweite Abschnitt des Verses, and he sent, so Jesus sendet das, was er von Gott, seinem Vater, bekommen hat, diese Offenbarung, Jesus sendet es, he sent, and signified it. Das ist das Wort, worauf ich uns aufmerksam machen möchte. He signified it meint, im Deutschen übersetzt, er hat es durch Zeichen kundgetan oder mitgeteilt. By his angel to his servant John. So, dasselbe Wort, Semaion, wird hier in Kapitel 1, Vers 1 gebraucht, auch wenn das in der deutschen Übersetzung nicht so durchkommt. Aber das meint, und ich erkläre uns das, ja, dass Jesus die Realität über sich selbst in dem Offenbarungsbericht und die Realität über die Zeit des Endes der Weltzeit durch Zeichen seinen Menschen offenbart. Das heißt, Jesus verschlüsselt die Offenbarung eben mit Zeichen, die ein Knecht des Herrn Jesu doch verstehen muss. Warum muss er es verstehen? Weil erstens er den Heiligen Geist in sich innewohnt hat und weil er versteht, dass dieses Wort, das er in seiner Hand hält, die Bibel tatsächlich das Wort Gottes ist. Jesus hat das nicht, macht das nicht zum ersten Mal, dass er hier etwas verschlüsselt. Ja? Wir wissen, dass Jesus zu seiner Zeit, als er auf der Erde gelebt hat und gelehrt hat, unter anderem in Gleichnissen gesprochen hat. So, in Gleichnissen hat Jesus das Geheimnis des Reiches Gottes den Menschen mitgeteilt. Und die, die zu ihm gehörten, denen hat er Folgendes gesagt. Lukas 8, Vers 10. Er aber sprach, euch, wer ist euch? Das sind die Jünger Jesu. Euch ist es gegeben, zu wissen, das Geheimnis des Reiches Gottes. Den anderen, das heißt solchen, die Jesus nicht glauben wollten, den anderen aber in Gleichnissen. Warum? Dass sie es nicht sehen, ob sie es schon sehen, und nicht verstehen, ob sie es schon hören. So, Jesus verschlüsselt die Geheimnisse des Reiches Gottes, ja, hier auch, in seinem Lehren, indem er durch Gleichnisse gelehrt hat. Und in einer ähnlichen Weise ist die Offenbarung auch verschlüsselt für Ungläubige, die nicht aber für die Knechte Jesu Christi. So als Menschen, die zu Jesus gehören, als Menschen, die im Glauben stehen, glauben wir doch, dass das Wort Gottes, dass die Bibel tatsächlich das Wort Gottes ist. Und in der Bibel haben wir deshalb auch den Schlüssel dazu, um diese Zeichen, um diese Verschlüsselung dann verstehen zu können. Und natürlich auch ist der Heilige Geist noch in uns, der lebt und uns, wie die Heilige Schrift, in alle Wahrheit leitet, in alle Wahrheit, auf die es ankommt, leitet, ja, und der uns auch mit Sicherheit bewusst macht, dass die Heilige Schrift, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Und ihr Lieben, nur dann, wenn wir erkennen, dass das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, ungefähr, stellt euch mal vor, 800 Bezugnahmen zu dem Alten Testament hat. Und wir das tatsächlich auch erkennen und wissen. Erst dann werden wir beginnen, diese Dinge richtig einordnen zu können, die uns in der Offenbarung gezeigt werden. Die Offenbarung als das letzte Buch der Heiligen Schrift bleibt für solche Menschen, die Jesus nicht glauben, nicht kennen, ein Buch mit 7 Siegeln. Ja? Für solche, aber auch die Jesus kennen, aber nicht bereit sind, sich mit dem Alten Testament auseinanderzusetzen, bleibt es auch verschlossen. Und überlegen wir einmal. Und hier kommen wir zurück zu unserem Text. Oder eigentlich zu dem Text in Kapitel 12. Was ist das große Zeichen in Offenbarung 12? Ja? So, es war der Hinweis auf die Frau, die mit der Sonne gekleidet ist. Irgendjemand kann sich irgendwas dabei denken, ja, aber wir als bibellesende Menschen wissen ganz genau, was gemeint ist. Also die Frau mit der Sonne bekleidet auf das Kind, das sie dann zur Welt bringt, und auf den roten Drachen, ja, der das Kind töten wollte. So als bibellesende Christen, die auch mit dem Alten Testament vertraut sind, wissen wir ganz genau, dass hier Bezug genommen wird auf das Volk Israel, Bezug genommen wird auf Jesus Christus, den Messias, der von einer jüdischen Frau zur Welt gekommen ist, Bezug genommen wird auf Satan oder den Teufel, der seit dem Beginn der Menschheit das Kommen, das Erscheinen des Messias verhindern wollte. So, uns wird das alles schön in einem Zeichen oder in den Zeichen des 12. Kapitels weitergegeben. Wir fragen, ja, wieso können wir denn diese Zeichen entschlüsseln? Ja, eben deshalb, weil wir das Alte Testament kennen. Und deshalb müssen wir uns die Mühe machen, die ganze Bibel zu lesen, ja, und nicht nur das Neue Testament. Und genauso ist das auch mit unserem Text, wenn gesagt wird, und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, und dann wird gesagt, 7 Engel, welche die 7 letzten Plagen hatten, damit mit ihnen, denn mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet. So. Und das ist die Frage, die wir haben, lesend diese Vision des Apostel Johannes, lesend darüber, was er tatsächlich sieht. Ja, so, was ist das Zeichen, auf das Johannes uns hinweist? In welcher Weise ist es ein großes und wunderbares oder wundersames Zeichen? Und die Erklärung sehen wir in Vers 5, wenn gesagt wird, oder ich sollte eigentlich sagen, eine Erklärung sehen wir in Vers 5. Und das ist interessant, weil die nächsten Verse, lass mich mal gerade zurückschlagen hier zu Kapitel 15, weil die Verse 2 bis 4 eigentlich eine Unterbrechung sind dieser Vision, die Johannes sieht und die er in 5 weitermacht. So, die Verse 2 bis 4 sind eine Unterbrechung. Mit dieser Unterbrechung wollen wir heute uns auseinandersetzen, weil wir für alles andere nicht die Zeit haben. Wir wollen uns, so der Herr will und wir leben, am nächsten Sonntag damit beschäftigen. Ja? Und das eine Zeichen sind die sieben Engel, die aus dem Tempel kommen. Das werden wir am nächsten Sonntag uns anschauen. Heute schauen wir uns das andere Zeichen an, das uns in der Unterbrechung in den Versen 2 bis 4 verdeutlicht wird, als oder wenn der Apostel Johannes von den Märtyrern spricht, die etwas Besonderes tun, stehend vor diesem gläsernen Meer. So, was tun sie? Uns wird gesagt, und es ist überhaupt keine Frage, das sind die Märtyrer der Trübsalzeit, ja? So wie sie beschrieben werden in Vers 2, ja, sind das die Märtyrer der Trübsalzeit. Was tun sie? Was habt ihr gelesen? Was tun sie? Das ist keine rhetorische Frage, ihr müsst mir antworten. Was tun sie? Die singen. Aber nicht nur das, was wird gesagt? Was singen sie? Das Lied des Moses und des Lammes. Ah, du springst ein bisschen voran, aber ist okay. Okay. Wo haben wir zum letzten Mal das Lied des Moses gehört? Im Alten Testament. Richtig. Ja? Nach welchem Ereignis wurde das Lied gesungen? Richtig. Richtig. Wir hörten es nach der Erlösung des Volkes Israel aus der Sklaverei Ägyptens und nachdem Gott sie durchgeführt hat durch das Rote Meer. Und hier stehen die am gläsernen Meer, die Märtyrer. Denken wir, Zufall? Das ist bestimmt kein Zufall. Und wobei dann in diesem Meer wurde ja die ägyptische Armee auch zerstört. 2. Mose, wir wissen das ganz genau. So, die Frage, die in unserem Kopf dann sein muss, wenn wir diesen Bezug so ein bisschen erkennen zwischen dem, was die Offenbarung sagt und dem Alten Testament, die Frage ist diese: Kann es sein, dass uns hier in den Versen 2 und 4, Kapitel 15, schon ein Hinweis gegeben wird oder wieder einmal ein Hinweis gegeben wird, eben mit dem Lied des Mose, auf die schlussendliche Herausführung und Bewahrung des wahren Israels, des Überrestes Israels, die kurz dabei ist, sich zu ereignen? Ist das grammatisch richtig? Ich denke schon. Die Herausführung, die kurz dabei ist, sich zu ereignen. Was ist die Antwort? Ich denke, genau das ist es. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist das so. Der Bezug zu dem Lied Moses soll den Leser daran erinnern, dass seinerzeit Gott sein Volk aus der Sklaverei Ägyptens erlöst hat. Ja? Und auch bei dieser Gelegenheit, als es geschehen ist, stand das Volk vor dem Meer oder vor einem Meer. Und hier in den kommenden Kapiteln der Offenbarung ab Kapitel 16 soll deshalb unter anderem auch ein Ereignis derselben Größe, das stattfinden wird, schon angekündigt werden durch das, was im Himmel geschieht. Und dieses Ereignis hat ja Gott selbst durch seine Propheten im Alten Testament schon angekündigt. Und das ist ein Zeichen, das uns in diesen Versen begegnet. Der Apostel Paulus greift das auf, ja, und sagt in seinem Brief auch an die Römer, Kapitel 9, 27, sprechend von dem Ende der Zeit. Jesaja aber ruft über Israel aus: Wenn die Zahl der Kinder Israel wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur der Überrest gerettet werden, the remnant, wie man im Englischen sagt. Der Apostel Paulus bezieht sich eben darauf, auf das, was wir dann, worauf wir dann in den nächsten Kapiteln der Offenbarung aufmerksam gemacht werden. Und nicht nur das, es geht bei diesem Zeichen um das, was Gott durch den Propheten Zacharia seiner Zeit auch ausgesprochen hat und der Berichterstatter Lukas aufgegriffen hat und Folgendes dann auch schreibt in Apostelgeschichte 15, Vers 16. Und das ist das, was Jesaja seiner Zeit gesagt hat: Nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrig gebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der dies alles tut. So, worüber handelt diese Prophetie in Zacharia? Sie spricht von der Wiederherstellung Israels am Ende der Weltzeit und am Anfang des messianischen Reiches. Und das ist, worauf uns dieses Vorwort auch aufmerksam macht. Gott ist dabei, seinen Heilsplan mit seinem Volk zu erfüllen. Es ist etwas Besonderes, es ist etwas Herrliches. Das, was Gott seinerzeit versprochen hat im Alten Testament, dass er es tun wird, hier wird es sich bald vollenden. Und der Hinweis darauf ist das, was wir lesen, gerade in dem, was die Märtyrer der Trübsalzeit tun. So, in unserer nächsten Betrachtung will ich mehr dazu sagen, oder versuche ich mehr dazu zu sagen. Jetzt will ich an dieser Stelle aber unterbrechen und noch einmal diese Frage mit uns beantworten. Was hat das, was wir hier lesen, ja, in Kapitel 15, für uns als gläubige Menschen zu bedeuten? Warum? Warum sollen wir es verstehen, was hier geschrieben steht? Warum sollen wir es überhaupt lesen? So, ihr Lieben, es muss uns wieder einmal bewusst sein, dass Gott sehr wohl erstmal einen Heilsplan hat für sein auserwähltes Volk. Und nicht nur für sein auserwähltes Volk, auch für die Heiden, auch für die Gemeinde des Herrn Jesus. Und diesen Heilsplan wird Gott durchziehen bis, ich habe das folgendermaßen ausformuliert, bis der letzte ausgesprochene Buchstabe desselben sich ereignen wird. Gott steht zu seinem Wort. Und zweitens können wir und müssen wir, wissend diese Realität, erkennend die Gewaltigkeit Gottes, der den Anfang kennt, aber auch das Ende, der von Anfang an sagt, was am Ende geschehen wird, dann müssen wir doch diesem Gott, der unser Vater geworden ist durch Jesus Christus, völlig vertrauen, oder nicht? Hören wir einmal, was uns in Sprüchen 8, Vers 7 und 9 versichert wird. Denn mein Mund redet Wahrheit. Wer kann das heute sagen? Unsere Politiker? Denn mein Mund redet Wahrheit. Und meine Lippen verabscheuen Gottlosigkeit. Alle Reden meines Mundes sind gerecht. Es ist nichts Verkehrtes noch Verdrehtes darin. Den Verständigen sind sie alle klar. Und wer Erkenntnis sucht, findet sie richtig. Ihr Lieben, vertrauen wir Gott, unserem Vater, in allem? In allem? Denken wir, dass unser himmlischer Vater überrascht worden ist von Covid? Denken wir, dass unser himmlischer Vater weiß, wie das ganze Covid-Fiasko enden wird? Und wenn wir diese Fragen beantworten können, dann wollen wir doch nach unserem besten Wissen und Gewissen, das durch die Heilige Schrift informiert ist, handeln und leben und alles andere unserem himmlischen Vater auch überlassen. Unsere Zukunft, ihr Lieben, ist dieselbe wie dieser Märtyrer in unserem Text. Wir werden unter anderem auch alle mit Harfen spielen können. Ich kann keine Harfe spielen, ich kann nur Akkordeon spielen, aber wie es scheint, werde ich seinerzeit eine Harfe spielen können. Und wir werden singen. Und ihr Lieben, wir haben was zum Singen. Wir werden was zum Singen haben. Wieso? Wir wissen genau, wer Jesus Christus ist. Wir wissen genau, dass Jesus Christus mit uns ist, bis zu der Weltenden. Wir sind dem Sieger von Golgatha zugestellt. Amen? Höre ich ein Amen? Natürlich, so ist das. Wir verneigen uns zum Gebet. Wie herrlich und erfrischend, Herr Jesus Christus, ist dein Wort, deine Gegenwart. Wir loben und preisen dich. Und gerade heute Morgen, Herr Jesus, wenn wir nur noch einmal hören dürften, was die Realität wirklich ist, verstehen wir, dass wir ruhig sein können. Wissend, dass du alles in deiner Hand hältst, dass du als der souveräne Gott über allem stehst und dass du zu deinem Ziel kommst mit uns. Wie wunderbar, wie schön ist es, aus dieser Lebensquelle deines Wortes zu schöpfen und zu wissen, dieses Wort ist wahr. Wir können diesem Wort vertrauen. Wir loben und preisen dich, unser Heiland und Herr Jesus Christus. Und jetzt freuen wir uns auf die Gemeinschaft beim Abendmahl. Segnet uns dabei. Amen. Amen.